Herzlich willkommen zurück, liebe Musikmenschen. Gerrit und Felix vom Wellenbrecherbereich grüßen euch.
Hallöchen.
Und wir begrüßen heute ganz besonders wieder einen Gast, und zwar den Schlagzeuger von der Band California. Hallo Dennis, moin.
Moin, moin, hallo.
Schön, dass das klappt, dass wir hier bei euch im Proberaum sein dürfen heute für dieses Interview. Wenn ihr im Hintergrund ein paar entsprechende Geräusche hört, hat das genau damit zu tun, denn auch um uns herum wird viel geprobt hier.
Absolut.
Gut, wir steigen mal direkt ein. Ende Januar ist nämlich euer zweites Album erschienen. Das trägt den Titel Ist das der Weg nach Colorado? Und ihr habt mit Tjaart und Christian auf dem Album jetzt musikalisch nochmal aufgestockt. Wie kam es zu der Entscheidung, die Band so zu erweitern?
Also ich würde sagen, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung von Daniel und mir. Also wir haben ja zu zweit California gestartet, 2018. Sondern es begab sich, als wir unser, ich glaube, eins der letzten Konzerte vor Corona gespielt haben, also eigentlich noch zu unserem ersten Album, was 2019 erschienen ist. Wir dann Herbst 2019 und Frühjahr 2020 so die quasi Konzerte dazu gespielt haben, dass ja ein alter musikalischer Weggefährte, eben der Chris, ja. Christian, im Publikum war und meinte, ja, ist ja schon ganz cool hier zu zweit, aber also Bass müsste auf jeden Fall schon da sein, sonst entweder vom Band, aber das gehört sich ja nicht, sondern richtig live. Wenn ihr Bock habt, da haben wir spielen jetzt eine Woche später, haben wir gesagt, spielen wir in Hannover.
Ja.
Oder was kann sogar der nächste Tag sogar gewesen sein. Ich muss ein bisschen recherchieren. Komme ich einfach mit. Und ich gesagt, ja, ja, alles klar. Und Daniel soll ihm mal irgendwie so irgendwie die Parts schicken und so, ja. Die Akkorde, die ungefähr. Und dann ist er tatsächlich einfach mitgekommen und wir haben dann, hat er glaube ich in Hannover und in Hamburg einfach mitgespielt. Und das ist einfach ein Typ, Multi-Instrumentalist, der spielt natürlich ursprünglich Gitarre, Gesang, Mundharmonika, also wirklich einiges und hat aber noch nie Bass in der Band gespielt, hat aber einen Bass zu Hause und dann hat er
okay.
Also einfach gesagt, er ist dabei und so hat er also ein paar Konzerte noch mitgespielt bei uns und dann war halt erstmal Corona. Dann ging es aber weiter, dass wir eine Single dann zumindest raushauen wollten, weil wir gesagt haben, okay, Konzerte geht nicht und dann war diese Single Jungs, ich hatte Alkohol in mir, dann hatte einfach den Song und wir wollten da was zu machen und da hat Chris dann auch schon gesagt, okay, spiele ich den Bass dazu ein und so hat sich das so entwickelt, dass wir dann auch ein Jahr später dann, Corona war immer noch nicht vorbei, noch eine Single und die kam dann sogar von ihm. Er hat gesagt, hier, ich habe einen Song, habt ihr, dann waren wir quasi so der Feature-Gast, kann man ehrlicherweise so sagen. Und als es dann darum ging, okay, wir haben jetzt eigentlich genug Songs, Daniel und ich gesagt haben, zweite Platte, haben wir jetzt genug Material?
Ja.
Da hat er auch gesagt, klar, dann bin ich da natürlich auch gerne dabei, wenn ihr Bock habt. Und der hat letztlich auf der Platte so viel gemacht, was ich eben schon angesprochen habe, bis hin zum Akkordeon und also echt wirklich so viele Sachen für uns da mit aufgenommen. Das hat das auf jeden Fall auf ein anderes Level gehoben und ja, und bei Tjaart war es so, dass er eigentlich erst nach der Aufnahme dazu gestoßen ist, weil der vierte Mann auf der Aufnahme ist der Matthias Hilbig oder auch Murphy Gärtner in seinem Künstlernamen. Der hat die ganzen Tasten, habe ich mit ihm aufgenommen und die hat er eingespielt und hat aber gesagt, ja, er ist beruflich unterwegs und auch noch zur Hälfte, glaube ich, im Schürschuh-Theater als Schauspieler. Und dass er gesagt hat, okay, wenn ihr dann aber auch so eine Platte bespielen wollt live, ich habe eigentlich gar keine Zeit an den Wochenenden, weil da spiele ich Theater, verständlicherweise.
Ja.
Da wird er sicherlich auch noch besser bezahlt als bei uns. Und hat er gesagt, ist aber gar kein Drama, wenn ihr jemanden habt. Und ja, und wieder, wie sie der Zufall dann so ist, Chris hat auch noch ein Duo mit Tjaart zusammen, hat Tjaart gefragt und die beiden sind die haben so viele Projekte, die haben immer Bock auf Musik. Und dann haben wir mal eine Probe zusammen gemacht, haben gesagt, das passt. Und auch Tjaart kann eben nicht nur Gitarre, er spielt bei uns auch Bass, vor allen Dingen auch viel Tasten-like.
Ja.
So. Und das hat natürlich, ja, wenn du dann auf einmal zu viert auf der Bühne stehst und die Songs wirklich in Gänze so spielen kannst, wie du sie aufgenommen hast, das ist natürlich absolute Bereicherung, die beiden Jungs. Also cool, dass sie jetzt dabei sind.
Das wäre auch genau mein nächster Punkt, weil das merkt man auf dem Album, finde ich, ihr habt dadurch auf jeden Fall viel mehr Tiefe bekommen. Und das nutzt ihr, finde ich, auch, indem ihr auch echt so eine ganze Bandbreite an Musik dann anbietet. Wie würdet ihr selber eure Musik überhaupt beschreiben?
Ja, das ist natürlich immer schwer, aber man muss es immer machen. Also gerade wenn man sich irgendwo auch bewirbt auf Gigs, Open Airs und so weiter, schreiben wir meist viele Sachen aneinander, damit klar wird, dass es eben schon eine bunte Mischung ist. Also wir schreiben, glaube ich, meistens Indie-Pop-Rock oder sowas.
Mhm.
Oder Indie-Punk-Pop-Rock.
Ja,
also,
ja.
Und das ist auf dem Album, glaube ich, hast du es auch schon, auch, glaube ich, richtig erfasst. Also es hat zwar eigentlich mit dem Titel ursprünglich nichts zu tun, aber im Pressetext nennen wir es dann, glaube ich, sprechen wir auch diese von dem Fruchtgummihersteller diese Colorado-Tüte halt an. Das ist schon auch, wenn man es durchhört, ein bunter Mix ist, weil aber auch Ja, weil wir auch im Songwriting einfach so ambivalent sind. Wir haben Bock auf, auch sogar auf eben Punk-Nummer noch. Ja. Von da kommen wir von vor 20 Jahren, wie wir angefangen haben. Aber wir sind uns da auch nicht zu fein oder so, einfach auch eine Ballade zu machen. Ne? Also da wollen wir auch einfach uns alles offen halten. Das ist einfach.
Dann ist also der Albumtitel keine Sehnsucht nach Amerika quasi?
Überhaupt nicht. Das kann ich ja, wenn es interessiert, kurz
erwähnen. Ja, die gerne. Anekdote. Das wäre auf jeden Fall die nächste Frage gewesen dann direkt.
Genau, also ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Ich glaube, es ist auf der, es ist dieses, also so ein Musikquiz. Buzz heißt das.
Ich glaube, auf einer alten PlayStation. Ja, PlayStation 2 oder sowas.
Genau, das muss schon sehr lange her sein. Und nach dem besagten Videodreh zu der Single mit Chris, Die Welt da draußen, haben wir uns mit der Crew, mit unserem Videomann Björn Bremer, der alle Videos und Fotos von uns macht, und eben den vier Jungs, die da im Video zu sehen sind, noch hinterher zusammengesessen, gefeiert, dass hier Drehschluss und alles schön. Und dann wurde dieses Buzz angeschmissen und natürlich das Musikquiz. Und da ist Chris und auch Murphy sind da unschlagbar. Die sind, Dai und ich, Björn war so im Mittelfeld, würde ich sagen. Und Dai und ich haben uns jetzt nicht so ideal geschlagen. Aber auf jeden Fall kam dann die Frage nach dem Song This is the way to Amarillo.
Oder okay.
Aber es ging um den Ortsnamen, war dann quasi, das waren da die Antwortmöglichkeiten. Und eine Antwortmöglichkeit war eben auch Colorado. Dai und ich haben beide Colorado gedrückt. Das sorgte erstmal für Gelächter. Und kurioserweise kam dann diese Frage so zwei, drei Fragen später anders, ein bisschen anders gestellt, aber wieder, und wir haben beide wieder Colorado gedrückt. Und dann war einfach auch mit dem Alkoholpegel, wir haben einfach Tränen gelacht, es ging nicht mehr, dass man das zweimal diesen Fehler machen kann. Und dann haben dann gesagt, okay, das ist vielleicht Schicksal. Wir hatten vorher schon andere Demo-Titel für die Platte, aber es war dann irgendwie Schicksal, dass wir gesagt haben.
Das wäre vielleicht so dann fast schon eine Steilvorlage für die nächsten Live-Auftritte, dass man eine Coverversion mit Show Me the Way to Colorado macht.
Okay, werde ich mitnehmen.
Ja, das wäre ein kleiner Bonus. Ja, okay. Ja, gut, weil dann man fragt sich ja schon, was da so hinterstecken mag, aber das ist natürlich dann sehr lustig tatsächlich. Bei den Songs ist es ja auch so, dass vieles auch so klingt wie, ich sag mal, Gespräche an der Bar mit einem guten Freund. So. Und bei dir und Daniel weiß ich auch, dass ihr seit frühen Kindertagen euch schon kennt. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie ihr so aufgewachsen seid und was euch da auch so musikalisch begleitet und geprägt hat.
Ja, wir kennen uns durch meinen ältesten Kumpel, den ich seit seiner Geburt kenne. Also, und wir sind auch nur 6 Wochen auseinander, glaube ich. Mhm. Und Daniel war sein Nachbar. Das heißt, ich kenne Daniel mit Sicherheit so spätestens seit der ersten Klasse, würde ich sagen, wenn nicht früher. Und ja, bewusst, die Erinnerungen sind dann auch so Grundschule. Wir haben zusammen Fußball gespielt, Tennis gespielt. Und schon relativ früh, als ich dann so mit 12 würde ich tippen, müsste hinkommen, mit Schlagzeug angefangen habe, war er gerade parallel dran, so Keyboard zu spielen und ein weiterer Kumpel, René, Saxophon. Und dann haben wir uns einfach bei meinen Eltern im Keller, wo mein Schlagzeug stand, getroffen, einfach irgendwas zusammen gemacht. Ne? So die ersten Songs, das Saxophon war ein Melodieinstrument. Und so ging das dann immer weiter in Coverbands. Dann hat Daniel irgendwann Gitarre gespielt und der Schicksalswink war eigentlich, dass ich die 10. Klasse wiederholen musste. Natürlich nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aus meiner Sicht Rechenfehler von dem Biolehrer, das sage ich immer gerne dazu.
Okay.
Nein, aber es war für mich das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, weil dadurch habe ich kannte die anderen Jungs natürlich so einen Jahrgang runter, aber dadurch habe ich Torben und Jörg damals kennengelernt, weil die dann in meiner Klasse waren. Daniel hat, glaube ich, kurz danach die 11. oder 12. auch wiederholt, so waren wir dann in einem Jahrgang und haben dann 2001, so mit 16, 17, eben Craved gegründet. Und das war so unsere erste Band, wo wir dann so, Daniel und ich haben vorher auch so ein paar Sprechgesangssachen zu zweit aufgenommen. Also dieses Duo gab es schon ein Jahr vorher. Aber dann, wo wir das erste Mal so Gitarrenmusik geschrieben haben mit den Jungs zusammen, und da waren schon so Einflüsse, diese amerikanischen Punkbands, würde ich sagen. Ja. Also eine meiner frühesten Lieblingsbands, Blink-182. Ich glaube, viele, gerade Schlagzeuger, kennen das mit Travis Barker, die ganzen Geschichten. Daniel tatsächlich auch noch viel aus einer anderen Ecke, so mit Bob Dylan, so die Songwriter-Schienen, Bob Marley sogar auch. Viele, auch wir vier generell da, viele. Jörg hat viel Metal gehört. Torben war Nirvana, ein großes Ding, Grunge. Also mussten wir auch viel so erstmal zusammen uns finden, haben aber klassisch mit Punkrock, deutschsprachiger Punkrock angefangen.
Ja, so ein bisschen Crossover-mäßig wahrscheinlich dann auch irgendwie.
Ein bisschen Metal-Einflüsse Und und dann wurde es irgendwann, ich sag mal, mit fortschreitendem Alter vielleicht ein bisschen seichter, ein bisschen mehr, dass die Songs auch nicht mehr 8 Minuten waren und dann irgendwann ausgeartet sind in Prog-Rock oder so, sondern schon mehr dann so um den Song, mehr poppiger kann man schon sagen. Und dann deswegen kam auch die Umbenennung nach 10 Jahren dann in Wir für Wen, und das ist ja letztlich die Vorgängerband in dem Sinne von, oder wo wir dies hier auch noch gibt, aber wo Daniel und ich dann 2018 gesagt haben, okay, wir haben trotzdem noch so viele andere Songs, die da nicht unterkommen, wir starten jetzt dieses Projekt zu zweit, California, und gucken mal, was da noch so geht.
Ja.
Und dass wir jetzt wieder zu viert sind, ist dann wegen des Schicksals, aber passiert. Ne?
Da muss ich auch noch kurz dazu sagen, also ich bin ja nun in meinem echten Leben Lehrer. Ich kann aber nur sagen, weil ich selber auch sitzen geblieben bin, es ist manchmal tatsächlich das Beste, was einem passieren kann. Man lernt unglaublich viele Leute kennen. Ich war auch wirklich immer beeindruckt, was ich für einen riesen Freundeskreis am Ende hatte, dadurch, dass ich eben auch mal eine Klasse wiederholen musste. Das ist manchmal so.
Das kann ich ja nur bestätigen. Ich habe jetzt gerade meinen Geburtstag gefeiert, ein bisschen größer. Und die Schulfreunde, die noch da waren, waren alle aus meinem neuen Jahr.
Ja,
ne? Also
genau.
Mit denen ich quasi nur dann 10, 11, 12, 13, 4 Jahre verbracht habe, anstatt die anderen 10. Aber das ist tatsächlich so. Also mit denen ich heute dann noch zusammen bin, das ist der neue Jahrgang, absolut. Und da haben wir auch bald jetzt 20 Jahre Abi und so. Und da treffen wir uns alle wieder. Also da ist schon so ein bisschen mehr, dass man Kontakt gehalten hat noch. Also deswegen, ich sage das auch bis heute, das Wiederholen war das Beste, was mir passiert
ist. Ja, also vielleicht nachträglich doch ein Dankeschön an den Biolehrer, der sich da vertan hat.
Ja.
Okay. Musikalisch haben wir ja gerade gesagt, ist auf jeden Fall durch die mehr Instrumente, die ihr jetzt habt, mehr Tiefe. Textlich ist es ja auch sehr abwechslungsreich. Man hat aber auch viel Nostalgie in den Texten. Kommt das auch so ein bisschen so daher, dass ihr euch auch eh schon so lange kennt, dass man auch so viel, ja, ich sag mal, Geschichten zu erzählen hat? Oder ist das so ein bisschen, früher war alles besser oder so?
Ja, ich glaube, das kommt eher so von mir als von Daniel, weil wenn man bei Daniels Song Alles kommt wieder genau hinhört, ist es ja eher so ein bisschen kritischer, sodass auch sich Musik, dass sich Songs immer wieder hier wiederholen.
Mit den immer gleichen Farben lässt es sich unendlich mal in Farben froh und doch nicht lauer. Irgendwas sieht anders aus. Weiß niemand was genau. Alles kommt wieder, alles kommt wieder.
Und kurioserweise, glaube ich, genau der Track davor oder danach, ich weiß es leider gar nicht aus dem Kopf, mit Unser altes Lied ist ja sein klassisch, so ein Song, der kommt da von mir, wo ich so ein bisschen, man kann das dann so Sehnsucht zurück nennen. Also ich verbinde immer viel Sehnsucht mit unseren ersten Zeiten als Band. Also ich sag mal so Anfang der 2000er, Freizeit Alt-Aumund, wir haben so die alte Bremen-Norder Live-Musikszene, falls die noch jemand der Hörer kennt. Da war halt so, ich sag mal, von Ende der 90er bis Mitte der 2000er, war zum Beispiel im Freizeit Aumund Pinökel, da waren monatlich Konzerte, wo locker dann 150 Leute waren oder so. Und das war für uns halt damals so dieses... Man hat eine Band und man kann auftreten und es interessiert auch irgendwelche Leute. Klar sind da die ganzen Schulfreunde auch gekommen und
aber
es war wie so eine kleine Szene, immer die und die Bands, dann spielt man mal mit der Band und so weiter. Und das war einfach so eine coole Zeit, die ich da, glaube ich, so ein bisschen, ich ja nicht besinge, sondern Daniel muss es dann singen, aber eigentlich ursprünglich angeteasert eigentlich durch Björn, der ja den Rap-Part auf diesen Track hat, deren Song hat aus seinem Repertoire noch auch, keine Ahnung wie alt, aber als Rap-Artist, der heißt Zurückspulen, wo ich eigentlich sagte, den Part würde ich mir gerne rausklauen und da drum habe ich den Song gebaut und der ist dann so quasi die Bridge, der Rap-Part. Björn hat aber gesagt, nee, ich mache natürlich einen ganz, ganz neuen Text. Das hat er mir aber leider erst gesagt, nachdem ich schon mit dem Schlagzeug im Studio war und auch, man hört das in diesem Park, da sind ziemlich viele Breaks, die alle auf den Rap-Part geschrieben, also eingespielt wurden. Also musste er sich wiederum dann genau an dem Schlagzeug orientieren, damit es wieder passt. Haben wir es also ein bisschen kompliziert gemacht, aber letztlich war das eigentlich, kann man sagen, seine Idee. Und Björn ist der gleiche Typ, der auch unsere ganzen Fotos und Videos macht,
die
ich schon genannt habe.
Ja.
Den haben wir nämlich auch ursprünglich in dieser Bremen-Norder Freizeitszene kennengelernt, wo er aufgetreten ist und wir auch am gleichen Abend. Und irgendwann habe ich gesehen online, der macht jetzt Fotos und voll krasse Fotos. Und als Daniel und ich dann, also auch wieder 10 Jahre später, kann man sagen, dann mit California starten wollten, habe ich gesagt, okay, natürlich brauchen wir zumindest mal ein Foto für die ganze Webpräsenz und so.
Klar.
Ich hau ihn einfach mal an, vielleicht hat er ja Bock. Und so kam das, dass er dann auch unser erstes Musikvideo gedreht hat auf dem Bremer Freimarkt, weil wir gesehen haben, er macht diese geilen Fotos, wenn der Freimarkt geschlossen ist, keine Menschen da, aber diese ganzen Lichter und so, da hätten wir Bock drauf.
Ist auch das erste Albumcover dann geworden.
Genau, da ist sogar ein Albumcover und auch das ganze Artwork aus dieser Fotosession. Aber dann hat er da mit uns das Video gedreht, also frühmorgens, den einen Part und abends mit den ganzen Leuten den anderen Part, wo wir Daniel in seiner Höhenangst zwingen mussten, da ins Riesenkarussell und so. Das war für ihn, glaube ich, der schlimmste Dreh überhaupt, aber ich finde es von den Bildern immer noch eins der meiner Lieblingsvideos. Und ja, so haben wir Björn früh in dieser Freizeitszene kennengelernt und heute sind wir echt enge Freunde und er ist unser fünftes Bandmitglied, absolut. Ne?
Und da kommt das ja auch her, glaube ich, aus dem Song mit Musik als Zeitmaschine. Ne?
Genau, das ist seine Zeile. Genau. Das ist ja genau das Ende seines Parts. Musik ist eben die Zeitmaschine und bringt dich immer wieder zurück in deine Erinnerung.
Entscheiden, wir wollen immer das, was wir gerade nicht haben. Ich stehe hier, lege Socken, untergrabe den Schaden und denk zurück an die Platten in dem Laden. Sie haben das neue Album, auf das er und ich schon so lange warten. Kein Wagen, aber träumt vom Roadtrip durch die Staaten. Seh die Bilder, spür die Taten, Eskapaden. Ich sage, du hast eine Zeitmaschine da. Rate mal, wo sie startet, sie heißt Musik und beginnt da, wo du den Takt in dir wahrnimmst.
Und so ist das bei uns natürlich auch, wenn wir, ne, wie ich vorher sagte, Blink-182, ja. Da gibt es natürlich Songs, da weiß ich noch, wo ich auf irgendeiner Wohnzimmerparty bei einem Kumpel war und wir da gepokt haben oder so. Ne?
Genau.
Wie das eben früher so war.
Und wie schaut ihr als Band dann so in die Zukunft oder auch so in der Gegenwart? Ich meine, wir haben jetzt so seit gut 20 Jahren das MP3-Format, was sich jetzt zu den Streaming-Diensten ja letztlich entwickelt hat. Jetzt kommt neue KI dazu. Seht ihr das auch eher kritisch oder denkt ihr euch, naja, es ist, wie es ist?
Also ich glaube, letztlich ist es, dieses es ist, wie es ist meistens das Resultat, wenn man das dann runterbricht. Also klar hat man so ein bisschen Angst vor KI, muss ich sagen, was man sich aber auch jetzt schon die Jahre davor sieht, wie viel ich zum Beispiel als Schlagzeuger, wenn ich Produktionen höre, auch Rockproduktionen, wie viel da mittlerweile Drumcomputer ist, was ein Laie wahrscheinlich, ich sage jetzt auch nicht, dass ich immer den Unterschied hören würde, aber wo ich bei manchen schon denke, das ist leider nur noch ein Drumcomputer und ich freue mich dann, oh, immerhin ist live der Schlagzeuger noch dabei. So. Und da geht ja schon viel in die Richtung, gerade bei den Studioprozessen, viel aus dem Computer, was ich schade finde. Also wir legen immer großen Wert darauf, dass alles, was bei uns auf der Platte ist, wirklich live eingespielt ist. Und da hoffe ich halt, dass das nicht so wird, dass ja, jemand hat eine Songidee, singt irgendwie das vielleicht einmal ein und der Rest macht eben die KI auf Knopfdruck. Fände ich schade, aber wir müssen es ja dann auch nicht so machen. Ne? Aber vielleicht muss man dann damit konkurrieren und so.
Von den es kann natürlich dazu führen, dass es immer noch mehr und noch schneller veröffentlicht werden kann. Und wenn man dann selber als Band nicht mehr hinterherkommt, hat man natürlich schon einen Nachteil.
Ja, und es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja. Ne? Also das Album hat jetzt Daniel und mich wirklich an den Rand der Privatinsolvenz getrieben, kann man sagen, weil braucht man keinen Hehl draus machen, dass so eine Produktion einfach, Studiotage kosten einfach Geld. Auch wenn Uli Wortmann in seinem Farida-Studio in Rostock-Scharmbeck echt auch mittlerweile ein guter Freund von mir ist, der lebt nun mal davon
und sagen,
der will auch bezahlt werden. Deswegen muss man sich das natürlich auch immer gut überlegen. Und Teil lagern wir auch aus, dass mal eine Gitarre oder ein Gesang auch kann man auch zu Hause in seinem Home-Studio aufnehmen. Aber zum Beispiel ich mein Schlagzeug, das würde ich mir auch nie zutrauen, das selber, das ganze Mikrofonieren und so, das ist auch so ein bisschen die Magie, die mir so Spaß macht am Studio.
Außerdem muss man auch sagen, wenn man das Produkt hört, dass es sich auch durchaus lohnt, weil das ist auch was auffällt bei auch diesen ganzen Instrumenten, die genutzt werden. Also wir haben Tasten, wir haben Bläser mal dabei und so weiter. Da merkt man schon, dass eine gute Produktion sich lohnt, weil das ist häufig dann schön reduziert und eigentlich mehr oder weniger so im Hintergrund. Und das ist, also es zahlt sich aus, weil das abgemischte Album klingt wirklich dann super und ich glaube, da lohnt sich dann so eine Investition wirklich.
Ja, und das ist auch das, was wir wussten, dass sich's lohnen wird. Also Uli hat auch das zweite Wie für wen Album produziert und der steckt einfach, der ist halt auch ein Verrückter irgendwo, ne? Der macht das auch aus eigenem Antrieb. Also das heißt, der sitzt manchmal bei einem Mix eine Woche lang an einem Song und baut da noch Sachen um und so weiter. Und also das ist wirklich krass. Und da haben wir ihn so sehr zu verdanken. Also ohne ihn wird das Album niemals so klingen, wie es jetzt klingt. Und ja, was die Entwicklung jetzt bringt, lass uns einfach überraschen. Du hast es richtig gesagt, wir sind von gekommen, wo wir selber unsere CDs noch gebrannt haben, über damals die Plattform mp3.de, wer das noch kennt. Da haben wir natürlich unsere ersten Rap-Songs veröffentlicht.
MySpace.
Dann kam MySpace, da hatten wir mit Crave dann, das war unsere erste Plattform, kann man so sagen. Und sind dann auch erst Facebook, glaube ich, so 2010, 11, 12 kam das dann und Instagram. Und ja, und dass ich jetzt letztlich leider, ich bin ja noch ein CD-Kind, kann ich sagen, für Vinyl zu jung, oder heute ist ja wieder Vinyl, aber ne, damals, da war gerade der Umschwung zur CD. Ich glaube, meine erste CD war damals Michael Jackson Dangerous, muss 91 oder so gewesen sein. Mama, ich will auch mal eine CD haben.
Ja, klar.
Das heißt, das ist voll mein Medium, mein ganzes Wohnzimmer steht noch voll mit CDs. Alben sammle ich nach wie vor, aber man sieht natürlich fast schon die Sammler gehen in Richtung LP.
Ja.
Wir haben trotzdem unser Album, weil wir CD-Kinder sind, auf CD, und weil wir, muss man auch sagen, weil wir uns LP nicht leisten können. Wir konnten sogar kein Merch mehr leisten auf dieser ganzen Albumproduktion. Aber CD, einfach auch am Ende so ein Album in der Hand zu halten, in welcher Form auch immer, das ist einfach nochmal was anderes. Und so für die Ewigkeit irgendwie, wenigstens stellen wir uns das in den Schrank, wenn es auch keiner kauft.
Aber und auch auf Konzerten hat man auch was man natürlich dann eben anbieten kann. Genau, das ist so. Aber das machen dann vielleicht so, also bei mir ist es ja dann eher die Platte, die mich noch geprägt hat, so bevor es dann zur CD ging. ich weiß auch noch, was meine erste Platte war, was die erste CD war, weiß ich zum Beispiel schon nicht mehr, weil die kam dann irgendwann so.
Was war denn die erste Platte?
Das war Bon Jovi, Runaway und, oh, und eine Gary Moore Platte.
Bon Jovi war bei mit, so Bon Jovi, Bryan Adams, bevor ich in diesem Punk,
ja,
also ich sag mal so mit,
genau,
so 10, 11, 12 da,
ja, war Bryan Adams
hoch im Kurs.
Habe ich auch noch eine CD, genau. Das ist dann so, die, das ist für mich auch so, Bryan Adams ist so klassisch CD-Format, mhm, eigentlich, ja, so, der, das passt so sehr gut. Ja, aber genau, da kann man auch natürlich sich viel drin verlieren. Wir gehen aber mal in die Gegenwart wieder und gucken dann mal auf das Album nochmal, denn auch dazu habe ich natürlich noch ein paar Fragen. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, textlich ist auch viel, viel Vielfalt auf dem Album zu hören. Das heißt also, es gibt von etwas witzigeren Texten auch was zum sozialkritischen. Und es, ja, es ist eben vielfältig. Und da wäre jetzt auch nochmal interessant, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wie so eure Songs entstehen, wie das so ist, wer bringt die Ideen ein und wie macht ihr das dann von der Idee zum fertigen Song?
Also da haben wir in unserer Historie schon wirklich alles durch, von wie er Jam jetzt, ja, einen Song, bis hin zu jemand bringt einfach einen mit. Und letztlich sind wir da jetzt auch Corona-bedingt etc., auch generell auch bei diesem Projekt einfach. Der eine schreibt den Song und sagt, hier, das ist er, das ist zumindest die Melodie und das sind die Strophen, Refrain, Bridge, meinetwegen, so, das ist eigentlich der Song. Wie wir den dann zusammen ausgestalten, das ist natürlich immer noch so eine Bandsache oder Daniel und ich, wie wir, war es jetzt bei diesem Album noch, wir haben die Songs geschrieben, das heißt, also er drei Viertel geschrieben und, ja, ich ein Viertel dann noch. Also das meiste kommt von ihm und dann schickt man sich die gegenseitig rüber. Und sobald der andere auch sagt, jo, fühle ich, habe ich Bock drauf, überlegen wir uns, wie können wir den dann ausgestalten. Ne? Bis hin, dass wir dann ins Studio gehen, ich sage, okay, Drums würde ich so machen. Ich habe zu Hause auch geräuschbedingt ein E-Drum-Kit, da kann ich schon mal vorrecorden, ihm das schicken und sagen, passt das so für, ja, dich? Dann gehe ich ins Studio mit Uli, dann hacken wir das Album da in zwei Tagen ein. Er hat dann viel Arbeit danach mit Editing und so, um mich da noch glänzen zu lassen. und dann wird alles danach aufgebaut. Ne? Bass, Gitarren und so weiter. Daniel macht währenddessen schon viel, seine Gitarrenparts, Gesangsparts, ja, natürlich, die habe ich dann auch meist schon als Pilot auf dem Ohr. Aber so ist es, einer bringt einen Song mit und der andere muss ihn aber auch fühlen. Das heißt nicht, jetzt, dass wenn ich einen, wir müssen alles annehmen, ja, sondern aber wenn wir es beide fühlen, dann haben wir es mit draufgenommen. Ne? Es sind jetzt nicht alle auf der Platte gelandet, wie das immer so ist.
Das ist klar.
Aber ja, ich glaube, eine gute Mischung. Ja.
Was auf jeden Fall drauf gelandet ist und was ich auf jeden Fall sofort gefühlt habe, ist Lied 10, Aufstehen und Pennen.
Sie hätte so gerne Zeit für die Therme, mal wieder vors Haus gehen zwischen Pennen und Aufstehen. So etwas wie Freizeit, eine Stunde allein sein. Es geht nicht um die Träume, nur das Riechen der Bäume. Das Licht brennt nur, solange wir rennen. Im Hamsterrad zwischen Aufstehen und Pennen.
Das ist ja auch so ein bisschen ein Alltagsstruggle. Also wir haben vorhin schon mal kurz off auch so, ne, über Arbeit etc. gesprochen. Seid ihr professionell als Künstler unterwegs oder wart ihr mal oder wollt ihr vielleicht diesen Schritt in die Selbstständigkeit Kunstschaffender gehen oder ist das kein Thema?
Also das, ich sag mal, wo wir angefangen haben, ich sag mal, dieser Traum, den hatte man bestimmt irgendwo schon immer, auch weil man wusste, wie schwer das so ist. Und in der Zeit, wo wir Studenten waren, war eigentlich so die, da ist natürlich logischerweise so die Phase, man hat zwar keine Kohle, aber man hat ganz viel Zeit.
Ja.
Und deswegen waren wir da am meisten unterwegs. Da waren wir dann auch mit Craved oder wie für wen auch mal drei Wochen auf Deutschlandtour, jeden Tag irgendwo ein Konzert gespielt. Und in der Zeit, sag ich mal, da konnten wir davon leben, so live, durch die Live-Einnahmen, Merch-Verkäufe. Aber wir haben gemerkt, das ist dann einfach von der Hand in den Mund und das war's. Ja. Und wenn wir da weiterkommen hätten wollen, hätte es wahrscheinlich einfach einer Firma bedarf, einer Plattenfirma, die hinter uns steht, die wirklich auch investiert und so weiter. Und das sind dann unterm Strich wahrscheinlich die großen zwei, drei, die es gibt, die dann das ermöglichen können, mit ihrer Power dahinter zumindest die Chance zu haben, dass du auf ein Level kommst, wo du davon leben kannst. Dann ist natürlich noch die Frage, wie lange kannst du das? Hast du zwei gute Jahre mit einem Album und das war's, ne? Und was ist danach und so weiter? Und letztlich ist ja auch die Frage, keine Ahnung, hätten wir jetzt das Zeug gehabt, keine Ahnung. Aber wir haben schnell für uns auch gemerkt, dass es eben auch cool sein kann, sich das als Hobby, als beste Hobby der Welt zu bewahren einfach und gar nicht diesen Stress zu haben, oh, ich muss womöglich noch 5 bis 20 Leute mit ernähren, die Platte muss ich verkaufen, die Konzerte müssen ausverkauft sein, damit das alles am Leben gehalten wird. Also wir haben ja null Druck, keiner sagt uns, natürlich haben wir auch eine kleine Plattenfirma dahinter, die einfach dafür sorgt, dass das Album überall erhältlich ist und die Songs, aber die sagen uns nicht, welche Songs auf Album kommen, wie das Artwork aussehen soll. Das ist alles in unserer Hand, wie jedes Musikvideo aussehen soll. Das können wir alles selber gestalten, alle Social Media Kanäle, und das macht uns letztendlich auch Spaß. Und deswegen sind wir heute Vollzeit am Arbeiten, und das ist natürlich unser großes Hobby.
Ja. Aber man sieht das, ich meine, auf der einen Seite sieht man, dass es Arbeit ist natürlich, wenn man sich überlegt, was alles dahinter steckt. Wenn man die Videos sieht, sieht man aber auch genau das, dass ihr auf jeden Fall viel Spaß dran habt, weil es sind jetzt alleine für das, ich meine, das Album ist jetzt gerade ein paar Wochen draußen, es sind, glaube ich, schon 5 Videos entstanden. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken, weil die auch wirklich witzige Ideen umsetzen. Der Eindruck täuscht nicht, dass ihr da viel Freude dran habt an den Musikvideos, oder?
Also das kam auf jeden Fall auch durch Björn und einfach sein Handwerk, dass er das so gut beherrscht. Wir hatten vorher von ihm so die Fotos gesehen, klar, und dann haben wir aber auch mitbekommen, dass er für The 50 Pence damals, kennt man in Bremen, plattdeutsche Rapper damals, auch ja deutschlandweit bekannt, dass er für die auch mal so Live-Videos geschnitten hat und so, und fand ich alles mega. Und da war schnell dann das Gespräch, erste Musikvideo, und ab dann war auch klar, dass Björn auch Bock dazu hatte, dass er unsere Musik auch irgendwie gefühlt hat und uns vielleicht als Typen auch mag, dass er auch voll dabei ist und dass wir zum ersten Album, keine Ahnung, hatten wir 3-4 schon Musikvideos, und jetzt zum zweiten ist man ja jetzt nochmal, sag ich mal, ja, 4-5 Jahre später wieder in einer ganz weit, die Welt hat sich weiterentwickelt und es geht ja in so eine Single-Welt, und deswegen war klar, wir wollen mehr sogar noch Vorab-Singles haben, wir haben ja diesmal sogar 4 Vorab-Singles gehabt, aber dass immer, wenn es eine Single und auch wenn das Album dann kommt, da muss einfach ein Musikvideo dabei sein, weil ich finde auch, du hörst auch einen Song ganz anders, wenn du dazu nochmal Bilder siehst.
Ja, und man kann es auch ganz anders promoten und verbreiten.
Absolut. Das ist, ist für mich immer noch das beliebteste Promo-Tool. Ich habe teilweise, also ich springe viel schneller darauf, bei einer anderen Band reinzuschauen, wenn ich sehe, ah, die haben eine Single, ah, und da ist auch noch ein Video. Ja. Das merke ich bei mir selber, als wenn ich mich hinsetze und mal in Ruhe den Song höre. Ne? Alles ist ja heute durch Handy und Bildschirme, man will einfach was sehen. Und das, deswegen ist es das ganz wichtig, und deswegen wird auch mit Sicherheit nur das eine oder andere kommen. Du hast ja Aufstehen und Pennen angesprochen. Je nachdem, wann der Podcast entscheidet. Also wird es auch eine Live-Session geben zu Aufstehen und Pennen, hier im Haber-Inn-Studio gedreht. Es wird auch noch ein weiteres Musikvideo geben. Es wird noch ein After-Movie von unserer Release-Show. Also das heißt, wir sind immer dabei, visuelle Sachen zu schaffen, absolut.
Ja, sehr schön. Dann sind wir da gespannt. Da komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf zurück, was noch so ansteht. Wir gehen jetzt einmal auf die Zielgerade. Und da ist immer eine der Fragen, die wir im Podcast ständig haben, eigentlich immer dann, wenn wir Alben besprechen, die Frage, ob das erste und das letzte Lied in dem Album richtig gesetzt sind. Und ich würde jetzt gerne mal beim Schluss anfangen. Da haben wir mit Lied 13 Auf bald. Und da muss ich sagen, alter Schwede, das ist mutig.
Und alles geht vorbei. Doch eigentlich war noch unendlich Zeit. Und so wird's nie mehr sein. Das ist für dich, mach's gut, auf bald.
Ein super persönlicher Text und total herrlich reduzierte, dezente musikalische Begleitung. Gab es da auch Diskussionen darüber, ob das richtig ist, die Hörer dann quasi mit so einem eher traurigen Stück zu entlassen?
Absolut, das war der letzte Song, der aufs Album gekommen ist.
Okay.
Der war lange raus, weil, ja, das ist einer der 2-3 Songs, die von mir sind. Und es ist ja, es ist zwar ein gemeinsamer Freund, also Daniel und ich sind mit ihm zur Schule gegangen. Das ist also wirklich eine echte Story. Ja. Ich glaube, das hört man. Ja, und deswegen eben sehr persönlich. Und deswegen hat Daniel auch gesagt, also ich kann den nicht singen, weil du hast ihn geschrieben. Dann habe ich gesagt, du, ich habe noch nie gesungen auf irgendeiner Platte. Ich gucke mich mal nach einem Feature um, das hat nicht geklappt. Weil oftmals auch diese Rückmeldung kam, der Song ist so persönlich, wie soll ich den jetzt?
Ne? Ja.
Wir hatten da mal Frauenstimmen, mal Männer angefragt, und dann lag der auf Eis, und das ist auch wieder unserem Produzenten Uli Wortmann zu verdanken, dass er gesagt hat, ey Jungs, wir haben jetzt hier bald alles aufgenommen, was aber mit dem eigentlich? Da kommt nichts mehr von euch, den müssen wir schon noch machen, weil er wollte, dass der noch fertig gemacht wird. Und letztlich hat er mich dann, also Daniel hat mich recorded Monate vorher schon, und Uli hat mich dann nochmal ins Studio geholt und hat gesagt, du singst den jetzt, ich coach dir auch ein bisschen so rein und dann kriegen wir es schon hin und einsingen und bla bla bla. Ja, und so habe ich das erste Mal in meinem Leben Lead-Vocals auf einer Platte gesungen. Dann war es für uns so auf bald und auch musikalisch, dass wir ihn hinten hingesetzt haben. Er geht ja am Ende auch nochmal auf, ne, dass die ganze Band auch nochmal spielt und endet dann wieder mit einem nur noch Piano-Töne am Ende. Genau. Und wenn man das Coole ist, finde ich, Also wenn man Oldschool die CD noch hört und vielleicht den Modus Repeat All drin hat, dann würde er, oder er würde in manchen Playern bei 1 wieder losgehen und es beginnt wieder mit dem Piano von dem ersten Intro. Deswegen finde ich die Setzung auf jeden Fall cool.
Das, genau, also erstmal, ich finde es super, dass der mit drauf ist, weil das ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein, ja, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber ein Highlight auf der Platte, auch wenn es eben natürlich emotional in eine andere Richtung geht. Ist ja bei dem Song auch durchaus eine Kunst. Das heißt, wenn man was Persönliches hat, was eben eher eine traurige Geschichte erzählt, dass man es dann so gestaltet, dass man hört, es ist persönlich, aber dem Hörenden auch noch die Gelegenheit lässt, da die eigenen Gedanken reinfließen zu lassen. Und das ist sehr gelungen. Also finde ich super.
Hast du auch ideal erfasst. Also das war auch so ein bisschen meine, deswegen wollte ich den Refrain auch so offen lassen, dass er, ne, weil viele können mit dem Thema relaten und das ist auch, Gott, bin ich auch super froh drum, dass wir zu dem Song auch, klar, auch zu den Singles vorher, aber dass wir dann, als das Album rauskam, zu dem Song habe ich so viel Feedback bekommen. Leute, die mir geschrieben haben, ey, ich habe gerade geheult oder Gänsehaut. Also total krass, das kriege ich auch jetzt schon noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Auch weil ich sogar dann irgendwann auch mit seinen Eltern, also über Julian, über den der Song ist, die auch das gehört haben und sich, da war ich ja auch so ein bisschen so, oh, wie ist das für die, finden die das sogar vielleicht scheiße? Oder, und die es anscheinend auch gefühlt haben und ja, deswegen bin ich froh, dass der drauf ist und auch, glaube ich, ein cooles Ende.
Und dann, was du eben zum Schluss angesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, genau, weil der Opener nämlich ähnlich musikalisch daherkommt und alles andere zwischendrin ist aber ja ganz anders so. Das heißt also, da spielt ihr ja dann auch eigentlich recht bewusst, wahrscheinlich mit so einer Dynamik letztlich damit.
Ne? Also das sind die beiden Piano-Tracks oder Klavier-Tracks auf dem Album, ganz klar. Und auch der Intro-Song war zum Beispiel der letzte, der geschrieben wurde.
Okay.
Der also, wo wir gesagt haben, ja, wir brauchen eigentlich noch ein Intro. Wir mögen das halt so ein bisschen, so dieses, kommt ein kleines Intro und dann, der ist ja knapp eine Minute. Und dann hat Daniel was geschrieben und sich, da stand also vorher der Albumtitel schon und der ganz am Ende des Intros nimmt er ja dann Bezug darauf, ist das der Weg nach Colorado, dann soll es so sein. Ja. Und deswegen heißt es auch der Weg nach Colorado. Und dann, das war der letzte, den wir dann bei Uli im Studio, Daniel live am Klavier, also Klavier und Gesang zeitgleich da aufgenommen. Und das war auch nochmal cool. Da wird es auch bald noch was zu sehen geben. Da durfte ich mal mit der Kamera ein bisschen begleiten. Und,
dann kommen wir doch genau zu dem letzten Punkt. Letzte Frage, die ich habe. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Ausblick geben, was so 2024 noch zu erwarten ist von California.
Ja, also wir haben unsere drei Release-Shows gespielt, jetzt Ende Januar, Anfang Februar und dann bewusst auch gesagt, okay, jetzt müssen wir mal, weil das war wirklich wochenlang, haben wir viel, ein, zweimal die Woche geprobt und man weiß, dass Daniel eben anreisen muss, immer aus Hamburg nach Bremen, dann ist das auch gerade bei ihm mit viel Aufwand verbunden und war es viel Vorbereitung und dann ist man auch froh, die Shows haben super funktioniert, dass man dann erstmal durch ist, ein bisschen durchatmen kann und wir wollen diese Zeit jetzt erstmal überbrücken. Mit dem Content, den wir dann bringen, den wir vorproduziert haben, eben in Videoform, da wird jetzt einiges kommen, immer regelmäßig. Und dann geht es für uns in der Open-Air-Saison wieder los. Da sind wir natürlich gerade noch im Booking dabei und hoffen, dass noch da Zusagen kommen. Da kämpft man ja mittlerweile auch mit hunderten, tausenden Bands um jeden Festival.
Durch Corona auch echt einen Stau ergeben.
Das ist wirklich krass. Ja. Wir könnten jetzt auf irgendeine grüne Wiese, glaube ich, eine Bühne stellen und es würden sich tausend Bands bewerben, übertrieben gesagt. Das ist schon ein harter Wettbewerb geworden. Aber es sind schon zwei, drei Sachen bestätigt. Ich glaube, noch nicht veröffentlicht, aber das heißt, es geht dann die Open-Air-Saison los, dann werden wir wieder proben und bis dahin gibt es aber halt in den Social Media und YouTube und so weiter, gibt es von uns genug zu sehen.
Da bin ich gespannt, weil in Bremen gibt es ja zum Glück, auch in den letzten zwei Jahren hat sich das ja nochmal, finde ich, sehr gut entwickelt, auch viel umsonst und draußen mittlerweile, eigentlich genau wie du sagst, irgendwie eine grüne Wiese mit zwei, drei Bühnen und dann ist da drei Tage irgendwie Musik, das finde ich immer sehr schön, also das habe ich letztes Jahr dann auch noch so zwei Sachen für mich entdeckt, auf denen ich vorher auch noch gar nicht war, von daher ist das ja vielleicht auch so eine Bühne, die man da nutzen kann, weil auf den großen Festivals ist ja eigentlich kein Reinkommen mehr. Irgendwie. Das kann man ja fast vergessen.
Na, also da die Illusion haben wir und das läuft halt anders. Ne? Also da können wir mit unserem eigenen Booking auch nicht hin. Also wir haben mit Wie für wen haben wir...
Auf dem Deichmann damals, war der aber schon.
Genau, Deichmann, genau, Area 4 durften wir spielen. Da in den Zelten, sag ich mal so, ne? Als es die da noch gab oder als es überhaupt das Area 4 noch gab oder Deichmann im Zelt, damals noch mit Liedfett, ne? Wenn man sieht, die spielen heute sicherlich auf der Hauptbühne. Ja. Haben wir nicht ganz den Schwung geschafft mit dem Projekt, aber nee, klar, da gucken wir schon, umsonst und draußen ist ideal sowas für uns, ne? Wo wir sagen können, sind wir sofort dabei, weil klar, da ist jetzt auch nicht das große Budget und wir sagen auch, wir müssen damit kein Geld verdienen, scheiß aufs Geld, daran hat es bei uns noch nie, kein Gig ist bei uns jemals irgendwie nicht zustande gekommen oder irgendwie, weil man sich wegen irgendeiner Aufwandsentschädigung nicht einig war oder so. Ganz egal, also wir haben Bock zu spielen und wenn wir das Gefühl haben, das ist eine coole Veranstaltung und die haben vor allen Dingen auch Bock auf uns, dann sind wir da gerne diesen Sommer.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Und wir sind gespannt und ich kann allen Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, wenn noch nicht geschehen, auf jeden Fall California anzutesten auf den bekannten Streaming-Plattformen oder aber eben die CD zu kaufen. Beim Timezone-Label gibt es die zu erwerben, gibt es aber auch in anderen Shops zu kaufen. Und da dann natürlich auch das neue Album ist das der Weg nach Colorado zu streamen und durchzuhören. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken und vom Wellenbrecherbereich eine klare Empfehlung. Vielen Dank, Dennis, für das Gespräch. Du musst jetzt gleich noch eine Runde ins Dilemma.
Okay, vielen Dank, ja, dass ich dabei sein durfte.
Und Doc Brown kommt in DeLorean.